Hi Diana, laut Statistischem Bundesamt werden jeden Tag über 260 Schwangerschaftsabbrüche allein in Deutschland durchgeführt, quer durch alle sozialen Schichten und Ethnien. Das macht 95.000 Schwangerabbrüche im Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns eine Frau zuhört, die diese Erfahrung hinter sich hat, ist also sehr groß. Manche von Ihnen waren zu dem Zeitpunkt schon Mutter, andere nicht. Manche wurden es noch, andere nicht. Und ich habe mich gefragt, wie verändert sich der Blick auf diese Entscheidung in den Wechseljahren? Hört bitte mal sehr gern rein in diese Folge, denn ich habe dazu mit Jeanne Diesteldorf gesprochen, die sich eingehend mit dem Thema befasst hat. Ich finde, es ist ein schönes Gespräch geworden. Viel Freude beim Hören.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Jeanne Diesteldorf. Sie ist Publizistin und hat in dieser Eigenschaft mit vielen Frauen gesprochen, die einmal eine Schwangerschaft abgebrochen haben. Manche haben zwar vor oder auch nach einer Abtreibung Kinder bekommen, aber sicherlich nicht alle. Und mich interessiert heute, wie verändert sich der Blick auf und wie verändern sich unsere Gefühle zu dieser Entscheidung in der Lebensphase, in der wir uns befinden. Hallo Frau Diesteldorf.
Hallo, einen schönen guten Tag. Wie schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, es hat eine lange Vorgeschichte, die wollen wir jetzt hier nicht erzählen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir beide endlich Zeit hatten. Aber wie schön, dass es geklappt hat. Super.
Absolut. Ich freue mich.
Frau Diesteldorf, warum fanden Sie es in Ihrer Rolle als Publizistin wichtig, über das Thema Abtreibung zu schreiben und dazu Stimmen einzuholen, zur Sprache zu bringen?
Die erste Frage geht gleich ins Höchstpersönliche. Mhm. Denn der Beweggrund liegt in meinem Bauchgefühl. Ich habe selbst abgetrieben und diesen Abbruch, diesen Schwangerschaftsabbruch, jahrelang verschwiegen. Nicht nur so ein bisschen, sondern buchstäblich jedem Menschen in meinem Umfeld, auch im engsten Umfeld. Mhm. Und aus diesem Schweigen rührte die Motivation zu der Beschäftigung mit diesem Thema, weil mir irgendwann nach einer mittellangen Weile bewusst wurde, wow, das ist ein gigantisches Tabu, so riesengroß, dass selbst ich nicht drüber spreche. Ja, das war der Beginn einer langen, ich sag mal, Forschungsreise im Innen und im Außen. Und diese Beschäftigung mit dem leider immer noch großen Tabuthema Schwangerschaftsabbruch.
Das heißt, Sie hatten Bauchgefühl, auch die Vermutung, dass das nicht nur Ihnen so geht, sondern eben ganz vielen anderen.
Absolut. Ich hatte zuerst ein tatsächlich ganz leises Bauchgefühl. Und dann habe ich im Verlauf von 1-2 Jahren begonnen, mich in ja vertrauten Kreisen ein bisschen zu öffnen. Und wann immer ich das tat, also wann immer ich erwähnte, oder es hat sich fast angefühlt wie ein Geständnis, ich habe abgetrieben, sagte eine andere Frau in diesem Gesprächskreis oder wie auch immer oder im bilateralen Austausch, ich auch. Und weißt du was, Jeanne? Ich habe es bisher noch nie jemandem erzählt. Und nachdem mir das 3-4 Mal passierte, habe ich lauter gespürt in meinem eigenen Bauchgefühl. Da ist echt was los. Also das ist ein Riesenthema, das sehr, sehr viele, mich eingenommen, verschweigen. Und das hat mich extrem berührt, aber irgendwo auch, also beruflich herausgefordert, erstaunt und erschrocken, ehrlicherweise. Weil die Zahlen, die Sie eben nannten, sind ja nicht irrelevant.
Nein, das sind, wie ich finde, wenn man sie liest, wirklich überraschende Zahlen. Also ja. Man denkt ja, das macht eigentlich keiner, und dann liest man das und denkt, oh. Und das bestätigt ja nur diese These, die Sie da sozusagen im Bekanntenkreis erspürt haben und dann offenbar auch noch weiter. Sie haben ja mit ganz unterschiedlichen Frauen, ganz unterschiedlichen Alters auch gesprochen, mit ganz und gar unterschiedlichen Lebensgeschichten.
Ja.
Haben Sie, abgesehen von diesem Gefühl des Tabus, trotz allen Gemeinsamkeiten feststellen können, gibt es irgendein bindendes Element oder einen bindenden Gedanken oder irgendwie ein bindendes Gefühl?
Ich habe für die Arbeit an dem Buch tatsächlich mit relativ vielen Frauen sprechen dürfen, die abgetrieben haben, und am Ende 12 Frauen für das Buch porträtiert. Und jede Frau, die sich mir anvertraut hat, war extrem mutig, indem sie das getan hat und indem sie diesen Weg gegangen ist und diese Entscheidung für sich getroffen hat. Also ich würde zunächst nennen, Mut vereint sie alle. Und dann, wenn man sich die Geschichten anschaut in ihrer Vielschichtigkeit, auch in ihrer Kunterbuntheit, dann ist mir aufgefallen, dass der Mann oder ein Mann, der Erzeuger, wie auch immer man ihn jetzt nennt, auf die eine oder andere Weise aber immer abwesend war. Nicht zwingend, was seine Präsenz oder die Beziehung angeht, aber irgendwie war das am Ende des Tages immer etwas, was die Frau alleine gespürt hat, alleine machen musste, machen wollte oder sogar machen sollte.
Also dazu mal gedrängt, mal...
Genau, mal gedrängt, mal wirklich auch sehr bewusst entschieden, aber bewusst im Sinne von reflektiert und auch mit dem Umfeld besprochen und sich, solange es ging, Zeit genommen für diesen Entschluss, diese Entscheidung, die Schwangerschaft nicht fortzuführen. Also ich fand es faszinierend zu sehen, wie abwesend in diesen Momenten dann der andere Teil der Gleichung ist. Weil ja. Um schwanger zu werden, braucht es zwei Parteien oder zwei Teile, Männlein, Weiblein, 50-50. Das ist per se gleich. Und dann geht aber die Reise, die die Frau antritt, so tief und so durcheinander und so lebenswegweisend, alles aufrüttelnd, in ganz unterschiedlichen Formen und Farben und Facetten. Ja, das hat mich sehr beeindruckt und fasziniert auch irgendwo.
Naja, und es ist ja so, genau dieser Umstand, von dem Sie jetzt sprechen, ist ja das, wo den Frauen dann wahrscheinlich schwant, A, das bleibt so und B, das ist nicht zu schaffen. Das alles allein ist halt nochmal eine andere Nummer, als es ohnehin schon sein kann. Ne? Das ist ja sehr lebensbestimmend, wie Sie das auch gerade formuliert haben, ein Kind oder mehrere Kinder zu bekommen. Also es ist eine große Entscheidung, das zu tun oder nicht. Und wenn ich natürlich per se allein damit bin, dann spüre ich sehr, sehr schnell, ich bin allein damit und werde es auch bleiben. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch mit eine Wirkung hat. Und ich finde ganz interessant, als Sie das Wort Mut erwähnt haben, kam mir, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz passend erscheint, das Wort Selbstwirksamkeit auch in den Sinn, weil man kann da ja auch so reinschlittern und es dann halt irgendwie machen, weil es halt irgendwie so ist. Aber es erfordert einen Akt.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Es ist eine Reaktion natürlich, ne, aber es erfordert ja schon einen richtigen Akt zu sagen, jetzt denke ich nochmal drüber nach und nein.
Ja, also mit reinschlittern meinten Sie jetzt in die Schwangerschaft und in die Mutterschaft.
Ja, also in die Schwangerschaft, gut, das ist dann halt zu dem Zeitpunkt bereits geschehen, also dann wirklich das Kind zu bekommen.
Okay,
man könnte auch einfach sagen, ich tue nichts und belasse es dabei und nun ist es mein Schicksal. Ja. Und da haben all die Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, entschieden, mag sein, dass das irgendwie mein Schicksal sein könnte, aber ich nehme es nicht an. Und das ist ja ein ungeheurer Akt der Selbstermächtigung auch, ne?
Absolut. Ich bezeichne das oft als lebenswegweisend. Ich habe das für mich so empfunden, aber auch in jeder Frau gesehen und gespürt, mit der ich sprechen durfte auf dieser Buchreise. Das Nein erfordert Stärke und Kraft und Klarheit und Mut. Wenn es sich auch in dem Moment zwischen dem Entschluss oder wenigstens dem Zweifel, will ich diese Schwangerschaft fortführen, ja oder nein, bis zur medizinischen Behandlung oder gar Eingriff liegt ja eine gewisse Zeit. Und unterwegs stelle ich das Nein möglicherweise immer wieder in Frage. Es fühlt sich schwammig an, aber diesen Weg zu gehen, zu beginnen und ihn bis zu Ende zu gehen, das erfordert Mut und Kraft und Klarheit und Stärke. Es braucht Beharrlichkeit, denn der Weg, das zeigen die Geschichten leider Gottes auch, ist oft steinig und mühsam und gruselig und dunkel und sehr, sehr, sehr einsam.
Ja, und es gibt darüber nicht viel. Ne? Wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich muss uns jetzt nochmal erzählen, weil das wirklich eines der Interviews war, die in meiner gesamten beruflichen Laufbahn, ich habe glaube ich 500 Stück geführt, mir ungeheuer präsent ist, immer noch, jeden Tag eigentlich fast. Hm. Das war, als eine Hörerin des Podcasts, den ich vorher gemacht habe, uns geschrieben hat, die uns seit Jahren gehört hat, zwei Kinder hat und dann diesen Podcast sich wieder runterladen wollte, auf dem Weg zur Abtreibung ihres dritten Kindes. Hm. Und der Titel dieser Folge war, wie viele Kinder sind zu viel? Hm. Und sie hat das aufgemacht und hat gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist ja genau die Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt, und hat uns daraufhin geschrieben, hat gesagt, sie würde gerne von diesem ganzen Erlebnis und dieser Entscheidung erzählen, weil sie nirgendwo irgendwas dazu gefunden hat. Ja. Und hat dann ein Interview gegeben, in dem es, also ich habe glaube ich 45 Minuten kein Wort gesagt, in dem es wirklich nur um diesen Weg ging und diese Schuld und diese Trauer und dann die Frage, darf ich überhaupt Trauer empfinden, wenn ich Schuld habe und so weiter. Aber eben auch das ganz klare Gefühl, nochmal schaffe ich das nicht. Da war eine große Ehekrise vorausgegangen, ungeheure postpartale Depressionen nach beiden Kindern und eine unfassbare Erschöpfung. Und es war wirklich ein Akt der Selbstermächtigung zu sagen, so, das mache ich jetzt nicht nochmal. Unter den gegebenen Umständen kann ich es nicht nochmal. Und das fand ich auch einen ungeheuren Spiegel auch der Gesellschaft, in der wir uns bewegen und der Bedingungen, unter denen wir Kinder bekommen oder auch nicht. Weil diese Frau vielleicht unter anderen Umständen eben eine andere Entscheidung auch hätte treffen können.
Absolut.
Aber eben nicht unter denen, in denen sie war. Und das kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, wo sie sagten, die Männer sind auf die eine oder andere Weise abwesend. Dieser war nun in dem Falle gar nicht in dem Sinne abwesend, aber de facto jeden Tag war sie da mit den Kindern und hat gemerkt, ich habe nicht noch mehr zu geben. Es geht einfach nicht. Also das musst du an dieser Stelle noch einmal raus, weil das wirklich neben so vielen Interviews eins war, wo ich Tage von geträumt habe und das ungeheuer beschäftigt hat, auch natürlich sowieso dieses Vertrauen. Aber deswegen kann ich gut verstehen, was das auch mit Ihnen gemacht hat, als Betroffene mit den Frauen zu sprechen. Ja. Wie hat sich Ihr eigenes Gefühl zu dieser Entscheidung im Laufe dieser Gespräche verändert?
Es hat sich nicht verändert im Sinne von, ich habe es in Frage gestellt oder bedauert. Meine Klarheit hat sich vertieft. Denn ich greife das auf, was wir vor einigen Minuten ansprachen, das Alleinsein beziehungsweise das damit nicht allein sein wollen, war bei mir ein großer Punkt, sagen wir mal der ausschlaggebende Punkt. Ich habe gespürt, ich kann das nicht alleine, ich will das nicht alleine und ich wäre alleine. Und das führte zu dem Nein. Und nicht ausschließlich oder allein, aber das war der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Und diese Gewissheit im Bauchgefühl, die hat sich vertieft im Laufe der Arbeit an dem Buchprojekt.
Dass das eine richtige Entscheidung war oder dass es legitim war sowieso jetzt mal, aber auch für Sie persönlich weiterhin total legitim ist.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Es gibt natürlich immer wieder Momente bis heute, bis gestern, wahrscheinlich auch bis übermorgen, wo ich denke, was wäre gewesen, wenn? Wie wäre es heute? Wie wäre der Weg bis hierhin verlaufen? Garantiert anders, ja. Bloß Zweifel oder ich wünschte, ich hätte anders entschieden? Nein.
Und das hat sich jetzt auch im Laufe des Alters nicht geändert?
Nee, hat es nicht. Aber es ist ein spannender Punkt. Je älter ich werde, ich bin heute 38, desto definitiver sozusagen fühlt sich die Entscheidung, die schon mehrere Jahre her ist, an, weil sich ja mit dem Alter eben das biologische Zeitfenster de facto verkleinert, irgendwann schließt und somit ist das Nein stärker geworden, also kraftvoller, weil es läuft gegen die Zeit sozusagen. Und ich habe mich natürlich unterwegs schon immer mal wieder gefragt, wie das jetzt wird, weitergeht, werde ich doch noch irgendwann Mutter? Ich weiß es nicht. Bis heute bin ich es nicht. Und das ist für mich so, wie es jetzt gerade ist, total in Ordnung und friedlich und stimmig. Für mich ganz persönlich, das ist selbstverständlich für jede Frau höchst individuell und unterschiedlich.
Aber dennoch ist es so, ja, auch die mittelalten Frauen, die Kinder haben zum Beispiel, spüren ja anders als mittelalte Männer, dass sich unsere Rolle verändern wird, weil dieses Thema in den Hintergrund tritt. Warum auch immer, also beziehungsweise warum wissen wir dann ja, aber sozusagen wie die Vorgeschichte auch immer war und dass wir zukünftig mehr als wir selbst gelten müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das sieht, nämlich einfach als Frau und weniger als mögliche oder tatsächliche Mutter.
Ja.
Welche Gedanken haben Sie dazu oder was beobachten Sie in Ihrem Umfeld für diesen Shift von möglicher Mutter zu einfach Frau oder tatsächlicher Mutter zu einfach Frau?
Ja, Sie haben das wunderbar formuliert. Ich beobachte, dass es gar nicht einfach ist, von möglicher oder wie auch immer in Klammern Mutter, einfach Frau. ich beobachte in meinem Umfeld und vor allem, wenn ich in den eigenen Spiegel blicke, dass das überhaupt nicht so einfach ist, oft. Die Konsequenz vom Nein scheint sehr einfach. Okay, ich spreche jetzt erstmal für mich ganz persönlich. Dann bin ich eben keine Mutter. Plus, da schließt sich echt oft ganz laut knirschend die Frage an, okay, was bin ich denn dann, wenn in meinem Umfeld Mütter wuseln und werkeln und wachsen oder eben Karrierefrauen oder was auch immer. So, also wenn ich um mich herum schaue, was machen denn die anderen? Wie sind denn die anderen einfach, in Anführungszeichen und dick unterstrichen, einfach Frau? Wer oder was bin denn dann ich? Weil ich bin offenbar bis heute keine Mutter. Ich spüre sehr stark, dass Frau sein und Mutter sein unglaublich nah beieinander liegt. In der Wahrnehmung, also höchst biologisch in meinem eigenen Bauch, aber auch in der Wahrnehmung außen, in dem, was die Gesellschaft erzählt oder fordert oder zumindest mir suggeriert, ich sollte empfinden oder wie auch immer. Also dieses einfach nur Frau ohne Mutter, das gibt es sehr oft, aber irgendwie gibt es das auch nicht. Oder es ist schwer zu beobachten.
Absolut. Plus in der Tatsache, wo wir nicht mehr Mütter werden können, also wenn es dann wirklich vorbei ist oder wo die Kinder ausziehen, bei denen die Mütter sind, geht ja auch, jedenfalls in den Augen der Gesellschaft, ein Stück der objektiven Attraktivität verloren.
Ja.
Und was ist denn dann noch nach? Ja, also was heißt hier Frau sein, wenn das alles, was ich an mir vielleicht mal hübsch fand, sich auch rasant verändert.
Genau, und spannenderweise zurück, also so zum tierischen Aspekt des Menschseins. Das hat ja den biologischen Sinn und Zweck gehabt, vor allem das Männchen anzuziehen und sich fortzupflanzen. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und heute in unserer mehr oder weniger modernen Gesellschaft damit umzugehen, dass sich das verändert oder dass das nicht mehr so ist, empfinde ich persönlich, beobachte ich aber auch im Umfeld, als verrückte Herausforderung. Weil es sich irgendwo natürlich anfühlt, aber dann auch wieder nicht natürlich zu sein scheint.
Naja, und natürlich ist ja in dem Fall, muss man mal sagen, gnadenhart, ne? Also ich finde jetzt schon, je länger ich mich damit befasse, gerade was die da jetzt sozusagen tierisch nennen oder das rein biologische, die Tatsache, dass die Natur offenbar in dem Augenblick, wo sie denkt, so, Pflicht und Schuldigkeit getan, jetzt ist es auch wurscht, ja wirklich mit erheblichen, teilweise wirklich gesundheitsrelevanten Nachteilen nach uns schmeißt. Das finde ich, je mehr ich mich damit befasse, auch dank Dianas Folgen über Frauengesundheit, desto mehr denke ich, Wahnsinn, das ist jetzt keine Kleinigkeit, da geht es nicht mehr um, ich fühle mich irgendwie nicht, sondern da geht es ja um wirklich gesundheitsrelevante Nachteile.
Ja.
Osteoporose, eine erhöhte Alzheimer-Wahrscheinlichkeit. Also dieser Abfall von Östrogen hat ja wirklich Folgen. Und da empfinde ich schon eine gewisse Ungerechtigkeit, muss ich sagen.
Und das alles im Blick habend ist natürlich dann die Entscheidung, sagen wir mal, etwas oder deutlich später im Leben einer Frau, bewusst zu spüren, zu entscheiden und dann auch danach zu handeln, ich werde jetzt keine Mutter und wahrscheinlich damit nie. Die Entscheidung wirkt möglicherweise etwas krasser als junge Frau mit um die 20 oder keine Ahnung, Mitte 20 nach dem Motto, jetzt bitte nicht, ich könnte ja vielleicht später noch, möglicherweise. Weiß die Frau natürlich nie, aber diese Option wird immer kleiner und fällt irgendwann weg. Und das gibt der Entscheidung gegen eine Schwangerschaft, gegen ein Kind, gegen ein weiteres Kind oder überhaupt ein Kind in diesem Leben eine andere Dimension.
Ja, natürlich, klar. Wie nehmen Sie die Haltung in Ihrer Umgebung wahr, wenn es um Ihr Alter geht und die Tatsache, dass Sie kinderlos sind? Werden Sie in Ruhe gelassen mit den klassischen Fragen?
Ja, vielleicht auch wegen der Beschäftigung mit dem Thema durch mein Buch. Aber tatsächlich werde ich persönlich komplett in Ruhe gelassen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Umfeld diese Fragen meidet, sondern das ist einfach so, naja, bisher noch kein Thema gewesen. Wer weiß.
Ich würde fast sagen, herzlichen Glückwunsch, dass Sie dieses Buch dann geschrieben, womit die Sache dann auch so klar ist, weil das ein nahezu unerträglicher Zustand ist. Also entweder ist man kinderlos und kriegt dauernd diese Sprüche oder noch schlimmer ohne Mann. Hatte ich die Katja Kohlmann hier, die auch sagte, es ist praktisch täglich, minütlich, schmiert einem jemand das aus Brot, wie furchtbar das sein muss und sie empfindet es überhaupt nicht so. Also insofern, wenn es nur das ist, dass ihr Buch Ihnen diese ständige Nachfragerei erspart hat, dann war es ja wahrscheinlich schon viel wert. Oder empfinden Sie das anders? Würden Sie gern mehr angesprochen werden?
Nee. Ehrlicherweise, bis zu Ihrer Frage gerade eben, habe ich da jetzt noch gar nicht drüber nachsinniert. Also mir ist schon aufgefallen, dass die Frage nicht kommt, aber ich habe dem gar keine Bedeutung beigemessen. Aber jetzt, wo Sie es so formulieren, bin ich ziemlich froh, dass es so ist. Wahrscheinlich trage ich das Buch so vor mir her und die Leute haben entweder ist es klar, wie Jeanne das gerade lebt, oder sie haben keine Lust, sich auf das Thema einzulassen. Das übrigens als Fußnote ist mir bisher ziemlich oft im Gespräch mit fremden Männern passiert, im beruflichen Kontext oder in anderen Kontexten, dass wenn das Thema Schwangerschaftsabbruch und Bucharbeit irgendwie an die Oberfläche blubbert und ich das dann formuliere, kommt ein großes Zusammenzucken oder schnell das Thema wechseln oder was auch immer. Also auch da begegnet mir im männlichen Gegenpart das Tabu in all seiner Lebendigkeit.
Mhm. Ich zum Beispiel kann bis heute nicht ganz klar sagen, ob ich wirklich selbst Kinder wollte oder ob das gesellschaftlich in meiner Wahrnehmung so gesetzt war, dass es irgendwie eh klar ist. Also ob das wirklich wie bewusst die Entscheidung meine eigene war. Durchaus möglich, dass ich das dann einfach gelebt habe, total gern, auch wenn mir der Preis nicht immer klar und nicht immer angenehm war. Wie ergeht es Ihnen jetzt? Können Sie noch unterscheiden zwischen Ihren eigenen Gedanken und Gefühlen und denen, die man Ihnen in dem Zusammenhang Kinder haben oder nein zuschreibt, was man wollen sollte?
Die allermeiste Zeit, nee, fällt mir das unheimlich schwer, das zu differenzieren. Also so die Grenze dazwischen, zwischen das ist mein Bauchgefühl dazu und das führt dann irgendwie zu meiner Position und ich schaffe es aus dem Bauchgefühl, das irgendwie den Kopf mitzunehmen und das dann auch im Außen in einer gewissen Form oder Struktur zu leben. Und diesem, ja, wie sollte ich denn sein als Frau, jetzt greife ich das wieder auf, wenn ich keine Mutter bin, das kommt ja von außen, also dieser Aspekt.
Genau, ja.
So sehen Frauen aus oder anders oder sei bewusst dagegen oder was auch immer. Und die Grenze dazwischen ist für mich die allermeiste Zeit meines Lebens sehr schwammig.
Ja.
Also, dass ich tatsächlich nicht besonders gut differenzieren kann, ist das meine bewusste Entscheidung? Was heißt überhaupt bewusste Entscheidung? Weil die treffe ich ja immer unter Einflüssen von außen. Oder ist das irgendein Bild, was ich gerade ganz toll finde oder wogegen ich rebellieren will und deshalb eifere ich dem nach oder positioniere mich dagegen? Die Entscheidung, jetzt keine Mutter, ne? Keine Mutter, eine Mutter hat ja auch diesen Aspekt von dagegen.
Was würden Sie sich bei dem Thema von Frauen untereinander wünschen?
Jedes Mal, wenn ich mit Frauen spreche und oder Frauen mir davon berichten oder erzählen, dass sie untereinander über das Thema sprechen, empfinde ich sofort eine wunderschöne Verbindung. So ein ganz, fast schon tiefes Urvertrauen, obwohl die Wege unglaublich unterschiedlich sind, die Geschichten unglaublich unterschiedlich. Natürlich, wir alle. Jede von uns hat ihr eigenes, buntes, höchst individuelles Leben. Aber dieser Austausch darüber, da schwingt so ein ganz tiefes Vertrauen mit, was sich für mich sehr verbindend anfühlt. So von daher, das ist jedes Mal etwas, was mich auch sehr oft zu Tränen berührt, aber jedes Mal tief berührt. Da würde mir jetzt gar nicht einfallen, ich wünschte mir dies und das und jenes. Was ich mir aber wünschen würde, wäre ein offenerer Austausch über das Thema. Also Gesprächsräume, so wie der heutige oder der rund ums Buch oder in einer Serie oder wie auch immer. Also eine Form von geschützter Öffentlichkeit, aber Öffentlichkeit, die Bewusstsein dahin lenkt, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, Schwangerschaftsabbruch, das sehr, 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 sehr viele Frauen betrifft, das sehr, 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 sehr viele Frauen berührt, das also somit höchst relevant ist und für das wir alle als Gesellschaft irgendwie keine Worte haben.
Ja, und es berührt auch Frauen, die Kinder haben.
Ja.
Das finde ich daran auch so entscheidend. Deswegen nochmal zurück zu der Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, auch über mein Interview.
Ja.
Diese Frau hat diese Entscheidung auch getroffen, weil sie so gelebt hat, wie sie gelebt hat mit diesen Kindern.
Ja.
Nämlich im Grunde allein zu Hause. Und insofern finde ich diese Entscheidungen, weswegen Frauen denken, das kann ich nicht, das möchte ich nicht, das schaffe ich nicht, haben mit uns allen zu tun.
Absolut. Und wie viel könnten wir gewinnen, wenn wir ein bisschen offener uns zumuten würden oder trauen würden, miteinander zu sprechen? Damit meine ich jetzt nicht Person XY auf der Straße anhalten und irgendwie das Intimste hier preisgeben. Aber da liegt so viel Kraft und auch so viel mögliche Heilung drin, wenn wir uns austauschen über Dinge, die uns wirklich berühren. Also tief berühren. Und davon wünschte ich mir mehr, sowohl unter Frauen als auch unter uns allen, die wir hier irgendwie dieses Land, diese Gesellschaft, diesen Planeten versuchen zu beleben.
Auf der Hand liegt jetzt, dass Ihnen sehr geholfen hat, sich auszutauschen. Was hat Ihnen noch geholfen, Ihre Rolle zu finden, mit der Sie heute leben, also sich Ihr Leben zu bauen? Was hat Ihnen geholfen?
Herzensmenschen in meinem Umfeld, die mir das Gefühl geben, dass es okay ist, so wie ich gerade bin. wenn ich laut und stark bin, aber auch wenn ich irgendwie am Boden zerstört und leise und weinerlich bin. Mhm. Offener, vertrauensvoller, mitfühlender Austausch hat mir unheimlich geholfen, mich zumuten zu dürfen, Fragen stellen zu dürfen und das Gefühl zu haben, es ist okay, dass ich keine Antworten habe oder noch keine Antworten habe. Im Austausch mit ja den Menschen in meinem Umfeld, aber irgendwie auch, ja sagen wir mal, Mentoren, Mentorinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, wie auch immer. Also wo immer Menschen waren, die mir das Gefühl gegeben haben, es ist okay so, wie du jetzt gerade bist. Das hat mich im Nachhinein betrachtet bisher immer am leichtesten weitergebracht. Ich meine jetzt nicht leicht, es war vielmehr leicht, aber es war am hilfreichsten. So, das ist wahrscheinlich ein besseres Wort.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen mit den Fragen, weil das ist eine Sache, über die ich mich ganz häufig mit meinem Mann unterhalte. Es gibt so Abendessen, auf denen man ist, wo Menschen neben einem sitzen, Klammer auf, leider meist männliche, Klammer zu, die überhaupt keine Fragen haben, sondern nur Antworten.
Ja. Auch auf Fragen, die nie jemand gestellt hat.
Ja, das sowieso.
So geht es.
Genau, so ist es. Punkt. Und das ist zunehmend was, wo ich denke, ja, nee, ich möchte lieber von Menschen umgeben sein, die Fragen haben. Hm. Es ist einfach interessanter, als dass mir jemand doziert, wie das Leben funktioniert oder wie sein Job funktioniert oder was auch immer. Hm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich unter Frauen als wirklich wahnsinnig angenehm empfinde. Die gute Seite dieser Selbstzweifel ist, wir sind, glaube ich auch, weil mindestens einmal im Monat so eine kleine Krise kommt, Menschen, die sich viele Fragen stellen.
Ja.
Und ich finde, je älter ich werde, desto mehr mag ich das, weil je komplexer das Leben ist und die ganze Komplexität erfasst man ja erst, wenn man älter wird,
ja,
desto weniger kann doch jemand sagen, so ist es.
Ja, absolut.
Also das, finde ich, wird einem ja immer klarer. Es gibt einen berühmten Kybernetiker, Heinz von Förster, der hat gesagt, Wahrheit ist Krieg. Und da ist sehr viel Wahres dran. Also wenn ich meine, ich wüsste alles, dann kann ich eigentlich nur noch einem auf die Glocke hauen, der es anders sieht.
Ja, absolut. Ne?
Weil dann kann ich gar nicht in Austausch gehen, weil ich dann denke, ich weiß es.
Genau, das impliziert ja Abgrenzung. Also in meiner Welt ist alles sortiert und ich habe das irgendwie alles für mich durchschaut und so ist es. Und dann laufe ich ja zwangsläufig irgendjemand anderem in die Arme, der es anders sehen muss.
Und der kriegt dann gleich
seine Realität ist nun mal eine andere. So, und dann passt es nicht zusammen. Genau, und dann gibt's Krieg im schlimmsten Fall, leider Gottes.
Frau Distelhoff, ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Gedanken, Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich kann Ihr Buch empfehlen, da sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten drin. Also auch so viel zum Thema, warum hat sie nicht aufgepasst oder hätte man noch früher oder so, diese ganze Scheiß.
Ja.
Da ist es wirklich ganz gut zu lesen, wie unterschiedlich es zu so einer Entscheidung kommen kann. Also kommt natürlich in die Shownotes.
Und es sind Mütter und keine Mütter in dem Buch.
Genau, das ist auch spannend, ne? Dass es ganz davon abhängt, wie ich das beurteile und wie ich danach lebe. Aber dennoch, diese Entscheidung steht ja für sich. Das, glaube ich, wird damit auch sehr, sehr deutlich. Also ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen auch für das Buch.
Sehr, sehr gerne.
Das in die Shownotes kommt. Ich danke euch auch, dass ihr zugehört habt und ein bisschen mitgedacht und vielleicht auch mitgefühlt habt, weil es euch betrifft. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, eure Geschichte schreibt, eure Wünsche schreibt, eure Gedanken vielleicht auch zu dieser Folge an podcast@brigitte.de. Wir kriegen ganz viele Mails, freuen uns da sehr drüber und ganz viele Mails bitten uns auch um Flyer zu unserem Podcast, um die auszulegen, weiterzugeben, was auch immer. Schreibt uns auch dazu gerne und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Düsteldorf.
Tschüss, alles Gute.